Ich möchte versuchen, aus 2. Mose 32 einige Verse mit euch zu betrachten. Man kann nicht auf jeden Punkt hier eingehen. Ich möchte versuchen, einfach die Gefahren zu zeigen, die mit einem netten, harmoniebedürftigen Charakter verbunden sind. Und ich denke, dass auch gerade die Österreicher von ihrer ganzen Prägung her dazu neigen, und dass das, hoffe ich, für uns alle ein Spiegel ist oder eine Hilfe ist. Das heißt jetzt nicht, dass das nicht auch mein Problem sein könnte oder ist. Aber ich denke, so nette Leute wie ihr seid, haben da vielleicht mehr Probleme mit als ein sturer Westfale. Das stimmt. Und die sturen Tiroler, wolltest du sagen. Aus 2. Mose Kapitel 32, die ersten 6 Verse. Und als das Volk sah, dass Mose verzog, von dem Berg herabzukommen, da versammelte sich das Volk zu Aaron. Und sie sprachen zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergeht. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und Aaron sprach zu ihnen: Reißt die goldenen Ringe ab, die in den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Das ganze Volk riss sich die goldenen Ringe ab, die in ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand und bildete es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und die sprachen: Das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Und als Aaron es sah, baute er einen Altar vor ihm, und Aaron rief aus und sprach: Ein Fest dem Herrn ist morgen. Und sie standen des folgenden Tages früh auf und opferten Brandopfer, brachten Friedensopfer, und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um dich zu belustigen. Wir machen einen kleinen Sprung. Jetzt wird Mose geschildert, der oben auf dem Berg ist und mit Gott im Gespräch ist. Er kommt dann wieder und sieht, was unten sich im Volk abspielt. Vers 21: Und Mose sprach zu Aaron: Was hat dir dieses Volk getan, dass du eine große Sünde über dasselbe gebracht hast? Und Aaron sprach: Es entbrenne nicht der Zorn meines Herrn. Du kennst das Volk, das im Argen ist. Und sie sprachen zu mir: Mach uns einen Gott, der vor uns hergeht. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Und ich sprach zu ihnen: Wer hat Gold? Und sie rissen sich ab und gaben es mir, und ich warf es in Feuer, und dieses Kalb ging hervor. Und Mose sah das Volk, dass es zügellos war, denn Aaron hatte es zügellos gemacht zum Gespött unter ihren Widersachern. Also wir haben hier Aaron vor uns, den älteren Bruder des Mose, und wir würden sagen, wenn wir uns sein Lebensbild und das, was die Bibel über ihn berichtet, etwas näher ansehen, dann ist das wirklich ein idealer Mitarbeiter. Einmal, er hatte natürliche Begabung, er war ein guter Redner. Das wissen wir aus 2. Mose 4. Als Gott den Mose beruft, dass er zum Pharao gehen soll, dann wendet er ein: Ich kann nicht reden. Und Gott stellt ihm dann den Aaron zur Seite und Gott sagt von ihm: Er kann reden. Also Aaron, ein begabter Mann. Dann, und das finden wir eigentlich selten bei uns in Deutschland, vielleicht in Österreich des Öfteren, einer, der sich freuen kann, wenn er seinen jüngeren Bruder sieht. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Während Mose zum Führer berufen ist, Gott ihn also in den Dienst stellt, hat er jahrzehntelang seinen älteren Bruder Aaron nicht gesehen. Gott beruft aber auch den Aaron, sagt ihm: Gehe zu deinem Bruder hin. Aaron gehorcht, und dann kommt es nach wahrscheinlich 40 Jahren zur ersten Begegnung wieder zwischen den beiden Brüdern. Und das Erste, was wir dann von Aaron lesen, ist, und er freute sich, als er seinen Bruder Mose sah. Und das ist nicht selbstverständlich, denke ich. Aaron wusste, dass Mose der Führer ist, obwohl jüngerer Bruder, dass er ihm zur Seite stehen sollte, und doch kann er sich freuen über die Gabe und über den Auftrag seines älteren Bruders. Wir sehen bei Aaron mit einer Ausnahme keinen Gabenneid, und das ist wirklich ein ganz großes Geschenk, solche Mitarbeiter zu haben, denn das wissen alle von uns, die ein bisschen aktiv sind, irgendwie in der Gemeinde oder in der Evangelisationsarbeit. Gabenneid ist eines der größten Probleme in den Missionswerken und leider auch eines der größten Probleme unter Brüdern, die in der Verantwortung der Gemeinde stehen. Eine Frage an uns: Können wir uns echt und ehrlich freuen, wenn wir Brüder in unserer Umgebung haben oder Brüder sehen, die offensichtlich von Gott beauftragt sind und begabt sind, und es kommt kein Neid in uns auf, keine Missgunst, wir vergleichen uns nicht, sondern freuen uns echt darüber, dass Gott so etwas in dem Bruder gewirkt hat. Natürlich gibt es auch eine Kehrseite: Wenn Gott uns eine Gabe gegeben hat, wie üben wir die aus? Üben wir sie so aus, ja, dass wir praktisch die Missgunst oder den Neid anderer provozieren? Das ist sicherlich auch eine Gefahr von Brüdern und Schwestern, die eine Gabe bekommen haben. Aber wenn die in Demut, in Bescheidenheit Gott die Ehre gebend ausgeübt wird, dann kann nicht so schnell Neid entstehen, sondern dann kann man sich freuen über das, was Gott gewirkt hat im Leben der anderen. Und ich denke, das ist nicht nur ein Problem von Brüdern. Ich denke, die Schwestern haben auch da ihre Probleme mit. Und wenn man sich die Streitigkeiten der Schwestern ein bisschen vor Augen hält, dann hat man auch oft den Eindruck, dass da auch so ein bisschen eine Rolle spielt. Gabenneid, Aussehen, Auftreten, Vergleichen und dergleichen mehr. Und da kommt schnell etwas im Herzen auf, das sich dann auch in unserem Umgang miteinander ausdrückt. Aber wie schön, wenn Gott das bewirken kann im Leben eines Bruders oder einer Schwester, dass man sich freuen kann über das, was Gott dem anderen geschenkt hat. Und das wünsche ich mir und euch allen, dass wir uns darin üben, dass wir da auch ehrlich sind, auch selbstkritisch sind, und dass wir solche Regungen unseres Herzens, wenn die aufkommen, im Keim ersticken und wirklich dem Herrn bringen, dass er uns in diesem Punkt zerbricht, sodass wir nützlich sein können für den Herrn und auch für die Gemeinde. Also Aaron, einer, der zeitlebens immer in der zweiten Reihe stand, also Mitarbeiter des Mose war, wir würden sagen, einer, der sich freute, die zweite Geige spielen zu können. Ihr kennt ja alle dieses Beispiel von Leonard Bernstein, dem berühmten Dirigenten, Komponisten, als er gefragt wurde, was ist das schwerste Instrument in einem Orchester, dann antwortete er spontan, die zweite Geige. Warum? Ja, die erste Geige, die dominiert, die wird gehört von allen, die zweite Geige begleitet nur, sorgt für Harmonie, und die zu spielen ist nicht einfach, dazu gehört Demut. Man möchte gerne gesehen und gehört werden, aber im Hintergrund zu arbeiten, mitzuhelfen, dass eine gute Harmonie entsteht, das ist nicht unbedingt unser Ding im Allgemeinen. Aber der Aaron hat das getan. Und wie wertvoll sind solche Brüder und Schwestern in der Gemeinde, die gerne bereit sind, die zweite Geige zu spielen und die dafür sorgen, dass wirklich Harmonie, Freude und Einheit im Volk Gottes entsteht. Aaron war ein Mann, der seinem Bruder Mose eine Stütze war. Denken wir daran an die Geschichte in 2. Mose Kapitel 17, wo Mose, während das Volk gegen Amalek kämpft, auf dem Hügel steht und seine Hände erhebt. Wir wissen, solange seine Hände erhoben waren, hatte Israel Sieg. Und dann kommen Aaron und Hur und stützen die Hände oder die Arme des Mose, sodass er weiter für das Volk eintreten kann. Also Aaron wirklich eine Stütze für seinen Bruder, eine Stütze für das Volk Gottes. Die Bibel zählt Aaron unter den besonderen Hirten. Schlag mal auf Psalm 77, Vers 21. Das ist ein schönes Zeugnis, was die Bibel hier einigen Männern ausstellt und darunter eben auch den Aaron. der letzte Vers im Psalm 77, du hast dein Volk geleitet wie eine Herde durch die Hand Moses und Aarons. Da wird also Mose und Aaron eben als ein Hirte, der leitet, beschrieben. Ein weiteres Zeugnis über Aaron im Psalm 99. In Vers 6, Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen anrufen, riefen zum Herrn und er antwortet ihnen. Also dieses Zeugnis haben wir auch über Aaron, einmal, dass er ein Hirte war, der weiden, der leiten konnte und dass er unter den berühmten Betern der Bibel erwähnt und aufgezählt wird. Und deswegen hatte er auch dann von Gott die Aufgabe bekommen, der Hohepriester zu sein. Und ich denke, er hatte die besten Voraussetzungen für diesen wichtigen Dienst, eben vor Gott zu treten mit dem Brustschild, wo die 12 Steine eingegraben waren, mit den Namen der verschiedenen Stämme und wo auf seinen Schultern auch diese Edelsteine waren, also er trug das Volk Gottes wirklich auf seinem Herzen, davon ist es ja ein Bild, und auch auf seinen Schultern. Ein Lastträger, und der mit dieser Last vor den Herrn trat, um zu beten, und daher auch ein wunderschönes Vorbild auf unseren Herrn Jesus, der auch unser Hoherpriester ist, der mitfühlen kann, der Mitleid hat, wie der Hebräerbrief schreibt, auch mit unseren Schwachheiten, und der uns vor Gott vertritt. Welch ein schönes Bild haben wir hier vor uns in diesem Mann Aaron. Jetzt aber zu der Situation, wo er hier in die Öffentlichkeit tritt. Und die möchte ich kurz beschreiben. Wir finden in 2. Mose 19, wie Mose auf den Berg Sinai tritt und Gott zu ihm redet. Mose kehrt wieder zum Volk zurück und teilt alle Worte mit, die Gott zu ihm geredet hat. Die Reaktion des Volkes, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Dann wird Mose wieder auf den Berg gerufen und Gott spricht zu ihm, heilige das Volk, sie sollen ihre Kleider waschen und bereite sie vor auf den dritten Tag, denn dann werde ich dem Volk erscheinen. Er wollte auf den Berg Sinai herabsteigen. Der dritte Tag kommt, und versucht euch das mal vorzustellen, das Volk in der Erwartung der Erscheinung Gottes, sie haben ihre Kleider gewaschen, sie haben sich geheiligt, und dann geschieht plötzlich ein furchtbarer Donner, eine schwere Wolke kommt herab, ein starker Posaunenschall, der Berg raucht und bebt, Gott kommt im Feuer herab, das Volk zittert natürlich, ist total erschüttert von dem, was hier geschieht, auch in der Sorge, was mit ihnen geschieht, wenn jetzt der Heilige Gott zu ihnen kommt. Und dann kann man nachlesen in Kapitel 24, wie Gott dann zu Mose redet. Mose dem Volk die Worte Gottes weitergibt und wieder die gleiche Reaktion erschüttert von der Autorität Gottes, von seiner Macht und von seiner Heiligkeit, rufen sie aus, alle Worte, die Gott dir sagen wird, wollen wir tun. Dann geht Mose noch einmal auf den Berg, diesmal mit Josua, und seine letzten Worte an die Ältesten, an das Volk sind, wartet auf uns, bis wir wiederkommen. Wir werden zurückkehren. Dann ist er 40 Tage oben auf dem Berg Sinai, und Gott zeigt ihnen dann das Muster der Stiftshütte, wie die gebaut werden soll mit allen Einzelheiten, und gibt die Anweisungen für den Gottesdienst. Und dann haben wir die Begebenheit, die wir gelesen haben in 2. Mose Kapitel 32. Und sie wird eingeleitet mit den Worten, und als das Volk sah, dass Mose verzog, von dem Berg herabzukommen, da versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sprachen zu ihm, auf, mache uns einen Gott. Und da möchte ich den Schwerpunkt drauf legen. Dieses Volk, das in den vergangenen Tagen so mit Ehrfurcht, mit Erwartung erfüllt war, beeindruckt von der Heiligkeit Gottes, sich auch geheiligt hat, ihre Kleider gewaschen hat. Wir stellen fest, dass dieser Mose, der gesagt hat, wartet auf mich, ich komme wieder, verzieht. Ein Tag nach dem anderen vergeht und Mose kommt nicht wieder. Was geschieht dann? Diese Eindrücke, diese heiligen Empfindungen, sie verblassen und wir reden dann zu Aaron auf, mach uns einen Gott. Und ich denke, hier haben wir ein ganz treffendes Bild von der Gemeinde im Allgemeinen und vielleicht auch von uns persönlich. Unser Mose, unser Führer, unser Herr ist auch in den Himmel gegangen und hat den Jüngern damals gesagt, ich gehe von euch zum Vater, um euch die Wohnung zu bereiten. Er ist auch mit den Wohnungen beschäftigt und er sagt, ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Und wie oft hat der Jesus auch gesagt, wartet auf mich, bis ich wiederkomme. Das hat damals die junge Gemeinde sehr beeindruckt. Wenn die jungen Christen sich in Apostelgeschichte trafen, in dieser Zeit der Apostel, dann riefen sie einander zu, Maranatha, der Herr kommt. Und im Bewusstsein der Wiederkunft des Herrn sind sie in Gottesfurcht mit einer praktischen Heiligung, mit einer Hingabe zum Herrn, mit einem Wunsch, Menschen zu retten, für den Herrn durch diese Welt gezogen. Aber dann kam irgendwann mal der Zeitpunkt, ja, der Herr verzieht, er kommt nicht wieder. Und wenn wir die Kirchengeschichte dann ein wenig beobachten, dann sehen wir, dass dann ganz andere Interessen, ganz andere Ausrichtung im Volk Gottes zu sehen ist. Und dann eine ähnliche Verflachung zu erkennen ist, wie hier in der Geschichte in 1. Mose 32. 2. Mose 32, danke. Er verzog. Was ist die erste Beobachtung, die wir hier machen? Wie reagiert das Volk? Auch mach uns einen Gott, der vor uns hergeht, denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Aber was hier auffällt, das habe ich mir in der Bibel dick unterstrichen, wie das Volk jetzt über ihren Führer redet. Dieser Mose, der Mann. Also wenn ich das richtig lese und verstehe, eine ziemlich abfällige Bemerkung über ihren Führer, dieser Mose. Und ich denke, immer dann, wenn wir als Volk Gottes nicht mehr in der lebendigen Erwartung der Wiederkunft Jesu stehen, dann neigen wir auch dazu, unseren Herrn herabzuziehen auf unsere Ebene. Wir haben nicht mehr die Ehrfurcht vor ihm, den Respekt vor ihm, sondern das drückt sich dann auch in unserer Sprache, in unseren Büchern, in unseren Liedern aus, dieser Mose. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass man in den letzten Jahren immer mehr oder immer weniger den Namen Herr Jesus gebraucht. Und wenn man heute Publikationen liest, evangelikale oder auch Bücher oder auch viele Predigten hört, dann ist dann oft die Rede von Jesus, aber nicht mehr von dem Herrn Jesus. Das war vor Jahrzehnten eigentlich undenkbar. Wir bekehren uns nicht nur zu Jesus, dem Heiland, sondern zu dem Herrn Jesus. Jesus ist der Name, den wir in den Evangelien finden, der Erniedrigte, der Menschgewordene. Aber nach seiner Auferstehung wird in der Apostelgeschichte immer wieder Herr Jesus genannt. In den Briefen auch immer wieder Herr Jesus. Und wenn mal der Name Jesus gebraucht wird, dann immer mit Hinweis auf seine Niedrigkeit. Aber das war für die Christen selbstverständlich, dass dieser Jesus ihr Herr ist. Und das sollte auch in unseren Herzen so sein. Es geht jetzt nicht darum, dass wir bei jeder Gelegenheit Herr sagen, sondern dass das auch wirklich unsere Haltung ist zu diesem Jesus, zu unserem Herrn, die sich dann auch im Leben nicht nur durch Worte, sondern auch durch unseren Lebensstil ausdrückt. Aber wenn man heute auch gerade bei jungen Leuten und in der Jugendbewegung ein bisschen hinhört, ich denke an die Jesus Freaks, wie die über unseren Herrn reden, welch ein Wortschatz die gebrauchen, dann kann man sich nur schämen, dass so etwas heute möglich ist. Oder wenn man in die Volksbibel hineinsieht, das ist wirklich ein Zeichen dafür, dass man alle Ehrfurcht und Achtung vor dem Herrn verloren hat. Und wenn dieses Buch, die Volksbibel, heute in der Bestsellerliste der Christen an erster Stelle steht, dann markiert das so ein bisschen unseren Zustand. Bleib mal hier. Es ist traurig, oder? Ja. In einer bestimmten Richtung der Christen gibt es ein Liederbuch, das nennt sich Lieder vom Papi. Das hört sich doch auch nett an, oder? Da wird also Gott auch so verniedlicht, und das ist leider unter Charismatikern auch so üblich. Ich denke an ein Gespräch, was ich mit einem charismatischen Führer hatte, der dann im Laufe des Gesprächs immer ehrlicher wurde und mir dann irgendwann mal sagt, ja, wenn ich Probleme oder Sorgen habe, die gibt es ja auch schon mal, dann setze ich mich beim Papi auf den Schoß. Damit meint er eben Gott, den er eben als Papi kennt und der Tröster ist und dergleichen mehr. Das ist also eine ganz einseitige Sicht Gottes. Und das stellen wir heute in vielen Bereichen fest, dass die Ehrfurcht und Achtung vor unserem Herrn verloren gegangen ist. Das war hier das erste Kennzeichen eines Volkes, das nicht mehr auf die Wiederkunft ihres Führers wartete. Und wir wenden das an auf uns. Wenn wir nicht mehr auf die Wiederkunft des Herrn warten, dann ändert sich A, unser Sprachstil und natürlich auch unsere Lebenshaltung. In Zeiten der Erweckung konnte man immer wieder feststellen, ob in der Reformationszeit oder ob auch in der großen Erweckung, denken wir an die Herrnhuter oder auch die große Erweckung im 18. Jahrhundert in England und Amerika, dass es eine Zeit war, wo die Furcht Gottes sichtbar wurde im Volk Gottes, wo man ein großes Interesse daran hatte, die Bibel zu studieren, eine Zeit, wo immer neue Lieder entstanden sind, wo man Gebetsnächte kannte, die wir heute überhaupt nicht mehr kennen, ich auch nicht, wo eine Hingabe an den Herrn sichtbar wurde, die sich dann auch niederschlug in Literatur. Wenn ich daran denke, wie viele Bücher geschrieben wurden in der Reformationszeit, auch in der großen Erweckung, auch bei Beginn der Brüderbewegung im 19. Jahrhundert. Und das ist ganz interessant, gerade im 19. Jahrhundert war ein großes Thema die Wiederkunft des Herrn. In der Reformationszeit, Galaterbrief, Römerbrief, Rechtfertigung aus Glauben, die große Erweckung, da war der Schwerpunkt Mission, Evangelisation und dann im 19. Jahrhundert, der Herr kommt wieder. Da sind hunderte von Broschüren und Büchern geschrieben worden über das Volk Israel, über die Zukunft der Gemeinde, über die Wiederkunft Jesu, über das tausendjährige Reich. Das ist also unglaublich, wie das die Herzen damals bewegt hat und wie viele Lieder entstanden sind, die es vorher gar nicht gab, über die Wiederkunft des Herrn und die Erwartung auf ihn und dass unsere Herzen ihm entgegenschlagen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Zeit, wo ich aufwuchs, hatten wir eine ähnliche Situation. Ich weiß nicht, ob einige von euch das noch in Erinnerung haben. Ihr seid ja noch nicht so lange, glaube ich, die meisten von euch. Aber wenn ich an die 60er, 70er Jahre denke, da war ich, wie alt war ich da, so ja 14 bis 20 Jahre, wenn wir da in der Gemeinde zusammen waren oder Evangelisation war, da war das Thema immer wieder, der Herr kommt wieder. Das war die Zeit, wo in den christlichen Verlagen die Bestseller betitelt waren mit Alter Planet Erde, wohin? Oder René Pasch, die Wiederkunft Jesu, oder Billy Graham, Welt in Flammen, oder was wird aus dieser Welt und so weiter und so weiter. Besonders der Schulz und Gerd Verlag war da ziemlich führend drin. Wenn ich daran denke, an die Evangelisation mit Anton Schulte, Freiversammlungen oder auch an die Evangelisation, wo ich dabei war als 12-Jähriger, da haben wir immer gezittert und gebebt, der Herr kommt wieder, das beherrschte die Verkündigung und ein Stückchen auch das Leben der Leute. Und das führte dazu, dass viel evangelisiert wurde und wirklich ein Leben der Heiligung geführt wurde. Aber dann verzog der Herr, und alles wurde dann ein bisschen anders. Ich erinnere mich noch unheimlich gut, und manche von euch können das nachempfinden, dieses bewusste Warten auf den Herrn meiner Eltern und der Gemeinde, das hat in mir auch wenn ich stockungläubig war oder keine Beziehung zum Herrn hatte und geklaut habe, ohne schlechtes Gewissen zu haben, doch irgendwie eine gewisse Furcht hinterlassen. Und wenn abends, nachts um 12 Uhr, das ist nicht nur einmal passiert, ich plötzlich wach wurde und guckte, was mein Bruder macht, und er war zufällig nicht in seinem Bett, dann war der erste Gedanke, liebe Zeit, könnte es sein, dass der Herr gekommen ist. Und dann bin ich dann ins Zimmer meiner Eltern gelaufen und bei einer Gelegenheit waren die irgendwo zu Besuch, auf einer Silberhochzeit oder was, waren nicht da. Da war für mich klar, alles Ende aus, der Herr ist gekommen, du bist verloren. Und ich habe geheult, Rotz und Wasser, kann ich euch sagen, weil ich wusste, ich bin nicht dabei. Und alles ist am Ende. Naja, aber nach ein paar Minuten hörte man ein paar Geräusche, die Eltern kamen wieder, die Tür wieder aufgemacht. Da sackte dann alles, man atmete auf und schlief gut ein. Bis zum nächsten Mal, wo man wieder geschüttelt wurde von dem Gedanken, der Herr kommt und ich bin nicht dabei. Ich weiß nicht, ob ihr sowas erlebt habt, Tabitha, die kann da auch ein Liedchen von singen. Das war damals keine seltene Erfahrung, die man als junger Mensch machte. Einfach, weil dieses Bewusstsein im Volk Gottes vorhanden war, der Herr kommt wieder. Wenn man heute in den gleichen Verlag hineinsieht oder in deren Prospekte, die damals in diesen Jahren Alter Plan mit Erde und so weiter gedruckt haben, dann findet man ganz andere Bücher. Zum Beispiel Stilberatung. Was Männer kleidet, was Frauen kleidet. Ich kann euch sagen, ich hab die Welt nicht mehr verstanden, als diese Bücher vor, was weiß ich, 10 Jahren oder wann das war, auf der Buchmesse vorgestellt wurden, von dem gleichen Verlag Schulz und Gerd. Und da war am Stand so ein Sessel aufgebaut, ein bisschen erhöht. Und da konnte sich jeder Mann dann hinsetzen. Und da kam eine Frau, die dieses Buch geschrieben hatte, und legte dann alle möglichen Tücher in verschiedenen Farben und Nuancen dann über die Schulter und so weiter und erklärte, welche Farbe nun zu seiner Haarfarbe, zum Typ, zu den Augen und so weiter passt. Er hat ein Buch dazu geschrieben, also was Männer kleidet. Stilberatung, stell euch das mal vor. Also ich kann nur sagen, ich habe mich als Mann geschämt und ich habe nicht begreifen können, wie ein Mann es wagt, sich dahin zu setzen, um sich dann hier dermaßen behandeln zu lassen. Wenn Frauen das tun, ist das schon eigenartig genug, um das milde auszudrücken. Aber wenn Männer so entarten und vor dem Spiegel stehen und sich fragen, welche Jacke passt zu meiner Augenfarbe, also da kann man sich ja nur schämen für die Männerwelt. Aber dahin sind wir gekommen, auch in der evangelikalen Szene, dass solche Dinge uns beschäftigen, ja einfach, weil unsere Blickrichtung nicht mehr stimmt. Oder die anderen Bücher, Bestseller, wie schön ist es mit dir? Buch über das Intimleben der Eheleute. Da sollte man sicherlich auch mal drüber reden und da darf man auch ein Buch drüber schreiben. Aber solche Bücher, die werden dann in Variationen hautnah und immer noch ist es schön mit dir, immer wieder neu aufgelegt. Wir sehen hier, wie hier Dinge, die Gott auch durchaus gegeben hat, so hochgespielt werden und uns erfüllen, Kochbücher und dergleichen mehr in christlichen Verlagen. Und das zeigt einfach, dass wir unsere Perspektive, auf den Himmel ausgerichtet zu sein, völlig verloren haben. Und genau das ist eingetroffen, was der Jesus schon gesagt hat über seine Knechte. Wenn die nicht mehr warten und der Herr verzieht, was werden sie machen? Sie werden ihre Mitknechte schlagen und werden essen und trinken und sich berausen. Streit unter Brüdern. Essen, trinken, sinnliche Genüsse stehen dann im Vordergrund, wenn wir nicht mehr in der lebendigen Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn stehen. Aber jetzt zu Aaron in dieser Situation. Wie reagiert er? Er, der bisher immer mitgegangen ist, in der zweiten Reihe stand, er muss jetzt hervortreten, er wird herausgefordert und er soll führen. Und da stellen wir fest, dass dieser harmoniesüchtige oder ja einfach freundliche Mann Gottes sich in einer Weise verhält, dass er dem Volk Gottes keine Hilfe ist. Und ich glaube, das ist eine Gefahr für uns alle, besonders auch für die Führer und Verantwortungsträger in unseren Gemeinden, die einen ähnlichen Charakter haben, dass man nämlich nicht mehr führt, nicht mehr vorangeht, sondern nur noch reagiert auf das Volksbegehren. Das heißt, man steht nicht mehr vor dem Herrn, man lässt sich nicht mehr orientieren, ausrichten auf das, was Gott von uns will, sondern wir versuchen beides, Gott zu gefallen und den Menschen zu gefallen. Und das wird hier bei dem Aaron ganz dramatisch deutlich. Denn wir sehen, wie er in der ganzen Situation hier gar nicht mehr vorangeht mit gutem Vorbild, sondern immer wieder nur reagiert auf die Wünsche des Volkes. Also sie wünschen einen sichtbaren Gott, der vor ihnen hergeht. Sie möchten etwas für die Augen, für die Sinne haben. Und Aaron spricht zu ihnen: Reißt die goldenen Ringe ab, die in den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne, eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Das ganze Volk riss sich die goldenen Ringe ab, die in ihren Ohren waren, brachen sie zu Aaron. Ist ja unheimlich tragisch. Mose war auf dem Berg und schildert, wie die Stiftshütte gebaut werden soll, was mit dem Silber und Gold gemacht werden soll, in Bezug auf die Altäre und dergleichen mehr. Und hier ist Aaron derjenige, der sagt: Reißt euch die goldenen Ringe ab, also alles das, was ihr an Gold und Silber und Wert habt, schmeißt das zusammen, nicht um dem Herrn zu dienen, um die Stiftshütte zu bauen, sondern um euch einen Götzen vor Augen zu stellen. Bringt sie zu mir. Das ganze Volk riss sich die goldenen Ringe ab. Man hat fast den Eindruck, wenn man das so liest, dass die nichts Besseres mehr zu tun hatten. Die rissen sich die Sachen vom Leibe und schmissen es zusammen in dieser Begeisterung, nun einen Gott, der sichtbar ist, vor Augen zu haben. Vers 4: Und er nahm es aus ihrer Hand und bildete es mit einem Meißel und machte ein goldenes Kalb daraus. Und hier sehen wir auch wieder eine Mischung, eine Verbindung. Und er wollte immer wieder versuchen, auf der einen Seite Gottes Maßstäbe und Gottes Vorstellungen nicht ganz zu vergessen, aber auch dem Volk etwas zu geben, was ihnen gefällt. Woran erinnert uns ein Kalb im Alten Testament? Das Kalb war natürlich ein Opfertier, auch ein wertvolles Opfertier, das an den Herrn Jesus erinnert. Aber gleichzeitig war das Kalb oder auch der Stier natürlich ein heidnisches Symbol für Fruchtbarkeit. Denken wir an die beiden Kälber, die Jerobeam aufgebaut hatte in Bethel und Dan, die dann auch das Volk zum Götzendienst verurteilt haben. Auf der einen Seite eine Erinnerung natürlich an Gottes Vorstellungen, aber gleichzeitig auch heidnische Vorstellungen flossen hier zusammen. Also Aaron, er führt nicht in die richtige Richtung, sondern er versucht, Gott und Menschen zu gefallen. Wir sehen hier, wie wahr das Wort des Herrn ist: Niemand kann zwei Herren dienen. Nicht seine geistlichen Überzeugungen und Grundsätze bestimmen hier, sondern das Stimmungsbarometer des Volkes Gottes. Und dann steht hier ein neues Gottesbild. Er bildet es mit seinem Meißel. Und sie sprachen: Das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Und jetzt wieder, als Aaron es sah, also wieder die Reaktion des Aaron auf das, was das Volk meint und urteilt, baut er einen Altar vor ihm. Und er möchte wieder die Szene ein bisschen retten und versucht dann einen Altar zu bauen, um auch hier ein Stückchen Achtung und Gottesfurcht noch zu demonstrieren. Und er rief aus: Ein Fest dem Herrn ist morgen. Stellen wir uns das mal vor. Ein Götzenbild, aber Aaron, der nicht wagt, hier deutliche Worte zu sagen, er sagt: Naja, versuchen wir beides miteinander zu vermischen. Machen wir ein Fest des Herrn vor diesem Götzenbild. Und jetzt könnte man da manche Beispiele nennen, wie auch in unserer Gegenwart diese beiden Dinge völlig vertauscht und vermischt werden und heute auch das Volk Gottes vor ihren Götzenbildern steht und sich bewegt und schunkelt und isst und trinkt und sich belustigt und angeführt wird von Führern, die sagen, das ist ein Fest des Herrn. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Welch eine tragische Situation, wenn aus Götzendienst ein Gottesdienst erklärt wird, wo aus dem Fest des Herrn ein Gelage wird, und wenn die Führer im Volk Gottes dazu die Ursache waren. Eine Heiligung durch den Führer. Ein Fest dem Herrn ist morgen. Jetzt machen wir einen Sprung, um zu Ende zu kommen. Wie reagiert jetzt Aaron, als er von Mose zur Rede gestellt wird? Ist ja ganz interessant. Mose und Josua kommen aus der Gegenwart Gottes. tief beeindruckt von dem, was sie dort gesehen haben, von dem Original, was sie nachbauen sollten auf der Erde. Die Gesetzestafeln in den Hand, geprägt von der Gegenwart, von der Heiligkeit Gottes. Und dann hören sie, was sich unten im Tal tut. Und Josua, dieser junge Bruder, würden wir sagen, der Begleiter des Mose, der Diener, er hört die Stimme des Volkes, also es jauchzte und sprach zu Mose, Kriegsgeschrei ist im Lager. Ist interessant, wie diese beiden Männer reagieren auf das, was unten im Tal geschieht. Der junge Josua, er hört das Jauchzen und Kriegsgeschrei. Also er deutet das, was hier unten abläuft, wie ich das verstehe, recht positiv. Jauchzen, Freude, Sieg im Volk Gottes. Und der alte, erfahrene Mose, er sagt, es ist nicht Schall von Siegesgeschrei und nicht Schall vom Geschrei der Niederlage, sondern den Schall von Wechselgesang höre ich. Also der alte, erfahrene Mose, der merkt, naja, das ist weder geistlicher Sieg, so würde ich das deuten, noch eine Demütigung, Niederlage, sondern Wechselgesang, Tanzmusik. Man belustigt sich, man amüsiert sich. Und ich bitte auch die reiferen Geschwister unter uns, ein bisschen Verständnis zu haben für die jüngere Generation, die auch oft nicht so richtig urteilen kann, was im Volk Gottes geschieht. Das sind durchaus solche, die den Herrn lieben und ihm folgen möchten, wie ein Josua, aber einfach noch nicht die Erfahrung haben, wie manches im Volk Gottes, was heute geschieht und geboten wird, auch als geistlichen Sieg oder als ein Wirken Gottes etikettiert. Ihm fehlt einfach die Erfahrung, das Unterscheidungsvermögen bei manchen Aktionen, Versammlungen, Liedern, Büchern, Filmen und so weiter, das Recht zu beurteilen. Aber hier der Mose, der Erfahrung hat, er sieht sehr, sehr deutlich, was dahinter steckt, nämlich die Reigentänze um das goldene Kalb und sein Zorn entbrennt und er wirft die Tafeln aus den Händen, zerbrach sie unten am Berg. So, um zum Schluss zu kommen, er stellt dann Aaron zur Rede. Und das ist unheimlich schade, wie dieser an sich doch sehr vorbildliche Aaron reagiert. Dass er plötzlich sagt, du kennst das Volk, das es im Argen ist. Ist das nicht interessant? Im ersten Vers haben wir gelesen, wie verächtlich das Volk über Mose spricht. Und hier stellen wir fest, wie verächtlich Aaron über das Volk spricht. Du kennst ja das Volk, das es im Argen ist. Da sehen wir gar nichts mehr von dem Geist eines hohen Priesters, der das Volk vor Gott trägt und für das Volk betet, sondern auch eine herabsetzende Sprache, das Volk, das es im Armen ist, im Argen ist. Dann, wie geht er mit seiner eigenen Schuld um? Sie sprachen zu mir, mache uns einen Gott, der für uns hergeht. Und ich sprach zu ihnen, wert Gold, sie rissen sich ab und gaben es mir, ich warf es ins Feuer und dieses Kalb ging hervor. Also kein Wort darüber. Bitte? Ja, Evolution, ganz genau, wie durch einen evolutionären Prozess. Die Waffe vorher auf einmal stand ein Kalb. Also überhaupt gar kein Bewusstsein für seine Schuld in dieser Sache, dass er daraus ein Kalb gemeißelt hat. Wie beurteilt Mose das Verhalten Aarons? Aaron hat das Volk zügellos gemacht zum Gespött unter ihren Widersachern. Und das finde ich unheimlich tragisch. Und das ist die negative Seite eines positiven Charakters, dass wir in solchen Krisensituationen uns nicht nach Gott allein ausrichten, sondern versuchen, Gott und Menschen zu gefallen. Und das führt dahin, dass wir dann anderen zum Verhängnis, zum Hindernis werden und dass wir dann auch in manchen Fällen das Volk Gottes zügellos machen, ohne Orientierung, ohne Leitung. Und ich wünsche, dass diese Geschichte uns alle ermahnt und auch ermutigt, wirklich vor Gott zu stehen. Und daran zu denken, wie wichtig es ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern, der Herr kommt bald. Nicht Menschen, Meinung und Urteile sind wichtig, sondern wie Gott über unser Leben und über unseren Dienst denkt. Und dann werden wir auch die Kraft haben, in solchen Krisensituationen voranzugehen, den Willen Gottes sehr deutlich zu verkündigen und auch auszuleben.